Das ist eine neue Ausgabe vom Travel News Talk. Die heutige Reise führt uns nach Afrika. Hallo miteinander, schön hören dazu. Ich heiße Gregor Waser, Redakteur und Mitgründer von Travel News. Und ich begrüße bei uns heute einen Gast, der mit seiner Firma Africa Design Travel sein 30-Jahr-Jubiläum feiert. Herzliche Gratulation und willkommen, John Stewartson.
Danke vielmals. Hallo, Gregor.
Ja, habt ihr schön gefeiert und Grund zum Feiern?
Ja, wir haben schön gefeiert und wir haben auch Grund zum Feiern. Natürlich nach der ganzen Covid-Geschichte denke ich, dass die ganze Reisebranche ja froh ist. Und das Jahr vor allem ein Jahr Kleid zum Feiern.
Dann ist das 24. Afrika-Jahr.
Es sieht so aus. Es ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen bis jetzt, ja.
Was sind das? Welche Destinationen schwingen da oben auf?
Also es ist einerseits Südafrika, wo immer eigentlich sehr, sehr gut läuft. Namibia natürlich eben auch. Und dann Botswana und Tansania. Das sind so die vier Destinationen, die am meisten laufen.
Gibt es auch solche, die ein bisschen neu auftauchen, ein bisschen Newcomer?
Ja, wir sind sehr, sehr froh, dass jetzt endlich Sambia wieder ein bisschen mehr läuft. Das hat sehr gut getan. Ich persönlich liebe Sambia, aber noch ein bisschen mehr liebe ich eigentlich Zimbabwe. Und da haben wir das Jahr auch eigentlich sehr positiv können Leute herschicken.
Die beiden Länder kennt man noch ein bisschen weniger. Was ist dort besonders schön?
Ja, in Sambia ist es einerseits natürlich der unglaubliche Tierreichtum, obwohl man nicht wie jetzt in Tansania oder in Kenia Migration hat. Also nicht so eine grosse. Es gibt dann da noch ein paar spezielle Perke, die man noch könnte in Betracht ziehen für das. Aber es ist einfach ein unglaublicher Tierreichtum. Es hat sehr schöne Camps, kleine Sachen mit so vier Zimmern oder so. Man ist halt einfach dann wirklich allein unterwegs und es ist wild, wild, wild.
Zimbabwe ist Zimbabwe. Ja.
Zimbabwe ist, kennen viele Leute einfach nur von der Victoria-Fälle her. Aber es bietet noch viel, viel mehr.
Was ist denn so ein bisschen die weitere Besonderheit?
Ja, Zimbabwe hat sehr, sehr viele verschiedene Landschaften, sehr viele verschiedene Ökozonen, die für die Natur einfach interessant sind. Natürlich, man hat dort in den Ende 50er, Anfang 60er Jahren einen riesigen Stausee gebaut, wo dann eben nachher ein herrliches Tierparadies daraus entstanden ist. Darunter zu, unter dem Staudamm, ist der Zambezi nach wie vor ein sehr schöner Fluss, einfach ein wunderschöner Fluss eigentlich, der Mighty Zambezi. Und dort sind dann Manapools. Das sind, das ist ein Gebiet mystisch. Das hat wunderschöne, riesige Wälder mit alten, uralten, grossen Bäumen und so. Und das ist einfach etwas wahnsinnig Schönes. Dann gehen wir ganz in den Süden aber von Zimbabwe. Gonerezhou-Nationalpark, wo praktisch menschenleer ist. Du kannst dort rumlaufen, du kannst mit einem Guide den ganzen Tag rumlaufen dort. Du siehst keinen anderen Mensch. Dann gibt es eben Eastern Highlands, dann haben wir auch noch den Wangi-Nationalpark, wo eigentlich am meisten besucht wird. Es hat aber innerhalb des Parks auch wieder private Konzessionen. Die sind relativ klein, nur ein paar hundert Hektar gross. Aber auf dem Gebiet dürfen die Guides dann eben laufen, bewaffnet natürlich mit den Touristen und man hat dort die Möglichkeit, um die Natur auf einer anderen Ebene eben zu Fuß kennenzulernen. Und das gibt es in Zimbabwe sehr viele Möglichkeiten, das eben zu machen.
Wer ist das so, wo auf Zimbabwe reist? Sind das Repeater, die andere Länder schon ein bisschen gesehen haben?
Ja, das ist definitiv so. Das sind so der normale Tourist fährt entweder in Südafrika oder Namibia an, geht nachher dann das andere Land aufsuchen, dann gehen sie auf Tansania vielleicht oder auf Botswana und dann kommen sie dann langsam auf den Geschmack von den wirklich wilden Sachen. Mhm. Und das haben wir dann in Zimbabwe. Guides von Zimbabwe sind einfach die besten auf der Welt. Ich habe zwar noch nicht jeden Guide auf der Welt kennengelernt, aber ich bin überzeugt davon, die in Zimbabwe, die sind gut.
Selbstfahrer gehen ein bisschen auf Südafrika und Namibia, hätte ich jetzt gedacht. Kann man auch auf Zimbabwe und Sambia selber rumfahren?
Sambia kann man sicher machen. Es ist logistisch ein bisschen schwieriger. Zimbabwe ist ein bisschen einfacher dort durch, weil man die Autoübernahme zum Beispiel könnte machen in der Nähe von Victoria Falls. Also entweder in Kasane in Botswana oder dann in Maun in Botswana oder dann in Johannesburg, dann in Südafrika und von dort her rauffahren. Das geht, ja.
Südafrika scheint ein Durbrenner zu sein. Garden Route, Kapstadt, Krüger National Park, sind das die weiteren die drei Highlights, die alle sehen wollen?
Das ist so, ja. Und man kann natürlich in Südafrika sehr gut entweder einfach nur den Garden Route entlang fahren, ein bisschen golfen, gut essen, Wein trinken, am Meer entlang fahren, wunderbare Wanderwege hat es auch dort unten. Man hat Bike-Möglichkeiten, also es ist eigentlich eine aktive Destination. Es gibt dann auch in der Nähe von Port Elizabeth, aber auch Mossel Bay zum Beispiel an der Garden Route, gute private Naturschutzreservate, privatverwaltete. Die sind einfach in der Größe ein bisschen kleiner als zum Beispiel das im Sabi Sands, wo einfach berühmt ist natürlich im Krügerpark.
Reden wir doch einmal über den typischen Afrika-Reisenden. Ist das schon grundsätzlich der Safari-Tourist, sage ich mal?
Das ist das, was eigentlich die meisten Leute einmal anzieht. Vor allem, wenn sie erst mal gehen. Weil, die wilden Tiere hautnah erleben, ist schon sehr, sehr interessant, imposant, überwältigend, kann man eigentlich sagen. Ich bin auch schon unterwegs mit Freunden zum Beispiel, wo sie erst mal in Afrika waren und da sind einfach Tränen geflossen vor lauter, überwältigend sein von dieser Tierwelt. Der typische Safari-Kund oder Afrika-Kund gibt's eigentlich nicht, weil eben es gibt so vielfältige Destinationen dort unten, wie Namibia, wo überhaupt ganz anders ist als der Rest. Tansania, wie gesagt, mit der Migration, Leute in meinem Alter, die ein bisschen sozialisiert worden sind mit dem alten Film von Professor Dr. Chimek, wo die Migration sieht, das ist einfach halt wirklich etwas, denn heute auf YouTube kannst du einfach überall die Wahnsinnstierfilme schauen und das ist das, was die Leute schon eigentlich sehen.
Ich habe mal die Möglichkeit gehabt, ein paar Tage im Okavango-Delta zu verbringen. Das war wirklich fantastisch gewesen. Seither habe ich meine Vorurteile abgebaut, dass ein Safari nur so ein bisschen Stier mit dem VW-Bus in der Pampa rumfahren ist. Wirklich wunderbar eindrücklich gewesen. Auch die Lodges. Das war eine Pressereise. Wenn man es selber zahlen muss, ein Okavango-Trip, das scheint mir doch auch ein preislicher Challenge zu sein. Die Preise sind ja zum Teil 600 oder noch mehr pro Nacht. Wie siehst du das preislich?
Ja, die gehen sogar auf bis 2.500-3.000 Franken pro Person pro Nacht. Also das gibt es ja. Es ist einfach eine Exklusivität, die man hat. Und das ist nicht unbedingt die Exklusivität von einer wahnsinnig schönen Lodge, von einer Unterkunft, sondern die Exklusivität, die man hat in der Landschaft draussen. Man ist in diesen privaten Concessions allein unterwegs. Also natürlich mit den anderen Leuten von dem eigentlichen Camp. Aber man ist wirklich praktisch allein in dieser Landschaft.
Ja, wenn man von den Preisen redet, wie würdest du jetzt da die Länder unterscheiden? Oder wie muss man sich da eine Beratung bei euch vorstellen? Sagt der Kunde zuerst, mach das Budget und ihr könnt dann so eher wählen das Land aus.
Das ist und kann ungefähr so sein. Ja, das stimmt. Es gibt in Tansania vor allem günstigere Möglichkeiten zum Reisen. Klar, wenn man selber fährt in Botswana, ist es natürlich auch nicht so horrend teuer. Man hat die Möglichkeit, zum Beispiel ein Auto zu mieten mit dem Dachzelt und man ist dann als Camper unterwegs. Man verzichtet natürlich dann dort halt auch auf die sogenannte Exklusivität von der privaten Konzessionen. Das ist ein bisschen der Nachteil, wenn man selber fährt. Wenn man aber selber fahren will, 2 Wochen und dann nachher etwa 3-4 Tage will ich anhängen und ins Delta reinfliegen, dann ist es eigentlich wiederum ein bisschen zahlbar in dem Sinne. Der Durchschnittspreis pro Person und Nacht kommt dann ein bisschen oben runter, auf die ganze Reise gesehen.
Aber der Traveler, der eher auf Südostasien wird gehen oder auf Südamerika, der hat es schwieriger im südlichen Afrika, oder? Wie siehst du das?
Das ist so, auch weil man nicht unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein kann. Schlicht und einfach, weil man nicht in den Nationalpark hineinkommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das ist ja eigentlich schon das, was die meisten Leute dann irgendwann einmal anzieht und sie wollen das dann sehen.
Der Eintritt selber wäre nicht allzu teuer, oder?
Das kommt dann auch wieder darauf an. $50 pro Person pro Übernachtung sind so in Botswana auch die Regel. Aber dann hat man natürlich die privaten Konzessionsgebühren, die horrend sind zum Teil. Wobei mit dieser Gebühr tut man allerhand ja finanzieren. Also es ist nicht nur einfach so, dass das in die Hosentaschen von irgendwelchen Politikern verschwindet, sondern es wird auch sehr, sehr viel drumherum gemacht.
Das wollte ich eigentlich auch fragen, wie du den Afrikatourismus erlebst. Gibt der Tourismus ja den Ländern und der Bevölkerung etwas zurück?
Definitiv. Vor allem den Leuten, die rund um die Park, rund um die Wildschutzreservate beheimatet sind, die, für die werden zum Beispiel Schulwege optimiert. Also es werden Weg geschaffen, damit die Kinder überhaupt in die Schule sind. Beziehungsweise werden auch Schulen gebaut in der Umgebung. Es werden Kliniken gebaut. Die Leute werden auch beschäftigt von diesen Safari-Unternehmen. Sei jetzt das im Zäun instand halten, als Mechaniker, als Fahrer, als Guide, als Koch, Zimmer, Leute, die das Zimmer aufräumen und so weiter und so fort. Es gibt sehr, sehr viel Sachen, die diese Leute dann können von der Umgebung profitieren in diesen Bergen. Ja.
Möchten Sie täglich über das weltweite Tourismus- und Reisegeschehen informiert sein? Suchen Sie neue Reiseideen und Inspirationen? Auf travelnews.ch erfahren Sie jeden Tag das Neueste und Spannendste aus der Reisewelt. Auch ganz bequem mit einem unserer Newsletter.
Kannst du auch etwas zu den negativen Auswirkungen sagen? Ja, gibt es gewisse Nationalparks, die überlaufen sind? Gibt es Tiere, die man verscheucht? Also, weißt du, das Bild mit den 7 Jeeps, die um die Leuen herum parkieren?
Das sind häufig Bilder von der Masai Mara während der Hochsaison, also wenn die meisten Tiere dort sind, Migration dort ist. Und dann andererseits ist das natürlich ein Ngorongoro-Krater. Das ist einfach so, schlägt kein Geiss weg. Es hat dort viele Autos, es hat dort viele Leute, es hat viele Tiere, aber du darfst ja nicht von der Straße wegfahren. Und dementsprechend sind die Fahrzeuge dort ein bisschen im Stauverkehr. Ja, ja. Das ist ja so.
Ich wollte dich eigentlich auch noch generell zur Tierwelt fragen. Gehört da Unterschiedliches? Gewisse Tierarten auch in Gefahr wieder sind. Hast du da so den Überblick? Haben sich dank dem Nationalpark die Tiere gut können heben? Oder gibt es gewisse, die wirklich in Gefahr sind?
Es gibt definitiv Tiere, die in Gefahr sind. Das ist einerseits natürlich sind das die Wildhunde, die unglaublich sozial sind. Wenn ein Tier eine Krankheit hat, dann wird es sofort auf die ganze Gruppe übertragen. Das ist definitiv eine grosse Gefahr. Cheetahs, also Geparden, sind überall eigentlich in Gefahr vom Aussterben. Da gibt es aber auch wieder Projekte, zum Beispiel, eben, wo keine Leuen in einem privaten Gebiet, das keine Leuen hat, dementsprechend haben eben Cheetahs eben auch eine Möglichkeit zum Überleben. Eine grosse Gefahr ist das Sterben der Grossvögel, weil die einfach auch keinen Platz haben. Das sind Ground Hornbills zum Beispiel, die von den Farmern abgeschossen werden oder vergiftet werden. Und dann andererseits natürlich Geier. Und Geier, da muss ich einfach mal ein gutes Wort einlegen für Geier. Die räumen einfach auf in der Natur. Und wieso hat es in Australien so viele Flüge im Outback? Dass es keine Geier hat. Und in Afrika haben wir einfach viel, viel weniger Flüge.
Genau.
Weil die Geier und natürlich andere Tiere und andere Sachen, das Fleisch zerlegen tun von toten Tieren. Aber vor allem sind das Geier, die das machen. Die sind gefährdet.
Ein Land, das früher sehr wichtig ist eigentlich von der touristischen Landkarte verschwunden. Kenia nimmt man nicht mehr so wahr. Es gibt keine Flüge mehr, keine Direktflüge ab der Schweiz, würde ich sagen. Wie siehst du die Entwicklung von diesem Reiseland?
Ja, es ist schwierig. Als ich angefangen habe auf der Branche, war der African Safari Club ja wirklich eigentlich eine Weltmarke für Kenia in dem Sinn. Und das ist auch einiges günstiger gewesen, als du heute reisen kannst. Die haben es im Prinzip für uns vom Schweizer Markt ein bisschen verkeibet. Die Kinder und Enkel von den früheren African Safari Club Besucher, die reisen jetzt und die sagen, ja, aber meine Grosseltern haben erzählt, das sei so günstig und es hat keine Leute und so. Und dort ist es dann noch ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite sitzen natürlich auch, aber du hast schon angesprochen, von den fehlenden Direktflügen von der Schweiz aus. Direktflug ist immer etwas Wichtiges. Oder eine einfache Möglichkeit, herzukommen. Das andere ist, die ganzen internationalen Korrespondenten der Medien sitzen in Nairobi und in Johannesburg. Und was lesen wir heute in den Medien? Hauptsächlich schlechte Nachrichten. In Kenia haben sie es eigentlich, ist politisch eigentlich ruhig. Es gibt zwischen ihnen einfach mal ein bisschen Unruhe, ein bisschen Demonstrationen oder so. Die betreffen den Tourismus aber nicht. Nur, man sieht Unruhe, man sieht Demonstrationen, man sieht Kenia. Das ist ein bisschen ein Problem. Und eben, wie vorher angesprochen, sehr viele Leute. Wobei, es gibt natürlich die Möglichkeit, auch dort in privaten, privat verwalteten Konzessionsgebieten, um die Nationalparks herum, die nicht durch den Zaun dazwischen getrennt sind voneinander, dort Ferien zu machen, dort eine Safari zu machen, und dementsprechend sind dann auch weniger Leute unterwegs.
Aber Edelweiss, sagen wir mal, die fliegt ja fast überall an auf der Welt. Neuerdings auf Georgien. Wieso fliegen sie nicht auf Mombasa? Ich weiss, ich muss nicht dich das fragen, aber du hast ja gleich ein bisschen den Markt im Auge.
Das weiss ich nicht. Und ich denke, es sind einfach zu wenig Leute, die das interessant empfinden. Sie fliegen ja ein paar Mal pro Woche nach Sansibar und in Kombination mit Kilimanjaro. Das ist eine Möglichkeit. Man kennt natürlich, dass das die Lufthansa-Gruppe ist, zum Beispiel auch auf Nairobi fliegen und dann von Sansibar wieder zurück. Da brauchst du einen Inlandflug. Das ist eigentlich keine Sache. Okay. Das ist machbar.
Ja. Wie erlebst Äthiopien Airways?
Ja, das ist ganz eine interessante Sache. Ich bin, also eigentlich sind alle von uns, vom Team, sind schon mit der Äthiopien unterwegs gewesen. Ich habe, glaube ich, einen ziemlich schlechten Flug verwünscht. Es war Winter gewesen und in Zürich hat es geschneit. Und das ist nicht gut gewesen. Und am nächsten Tag in Victoria Falls Gepäck nicht überall. Das ist einfach ein bisschen negativ gewesen. Aber die anderen sagen, dass das wirklich sehr positiv ist. Wir haben viele Leute, die mit der Äthiopien Airways fliegen. Umsteigen in Addis ist eigentlich einfach machbar. Du hast überall Möglichkeiten zum Herren umsteigen. Also sie machen es wirklich, wirklich gut. Was bei unserer Kundschaft manchmal ein bisschen schwierig ist zu sagen Ethiopian Airlines und das dann erklären, dass das wirklich eine gute Airline ist. Okay. Das ist ein bisschen die erste Resistance manchmal.
Aber eben, der Flugplan ist eindrücklich, was überall anfliegt.
Definitiv eindrücklich. Mhm. Und was die da in den letzten paar Jahren wirklich hergezaubert haben, ist fantastisch. Mhm. Ja.
Ich wollte dich noch nach Lodges fragen. Da sind jüngst diverse geöffnet worden oder umgebaut und wieder eröffnet. Hast du da deine Favoriten?
Ja, es gibt schon ein paar Favoriten. Wobei, ich will eigentlich ein Konzessionsgebiet hervorheben. Und das ist in Botswana im Delta. Und zwar ist das die Kwara-Konzession. Dort bin ich irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, vor etwa 25, 26 Jahren das erste Mal gewesen. Und das ist eine traumhaft schöne Landschaft.
Kwara?
Kwara, ja. Und darauf gibt es jetzt drei Camps, zwei sehr luxuriöse. Eine in einem anderen Gebiet, also weg von den anderen. Ein bisschen einfacher, nichtsdestotrotz trotzdem sehr, sehr schön. Und sie bauen jetzt nochmal ein in einer anderen Ecke vom Park, von dieser Konzession, und dementsprechend auch mit einer anderen Landschaft. Und da hat man einfach wirklich alle Möglichkeiten. Und du bist einfach allein unterwegs. Das ist, glaube ich, 1750 Quadratkilometer gross. Und auf allen drei Lodges zusammen vereint sind etwa, sagen wir, 80 Personen unterwegs.
Africa Design Travel, ihr habt all die Destinationen im Programm, sind da immer mehr dazugekommen? Bietet ihr mittlerweile ja fast ganz Afrika an?
Nein, schon nicht ganz Afrika. Wir konzentrieren uns eigentlich auf Safari-Länder. Wir haben auch ab und zu Anfragen für Madagaskar, wo wir durchführen können. Wir haben einfach keine Gruppenreise dort, im Moment noch. Also wir haben noch keinen Partner dort, der uns könnte vernünftig preisige Gruppenreisen, die wir dazu buchen könnten. Aber sonst ja eigentlich alle Safari-Länder.
Ah, okay, ja. Aber Westafrika.
Westafrika ist im Moment kein Thema, nein. Mhm.
Ja, vor 30 Jahren, als du angefangen hast, 1994, mit welcher Idee, welchem Konzept bist du an den Start gegangen?
Ja, eigentlich war es so, dass ich nach einer längere Reise im südlichen Afrika als ich 6 Monate lang privat unterwegs war, habe ich dann mein eigenes Reisebüro gegründet. Mit der Idee, dann als Touroperator für Afrika zu fungieren. Irgendwann. Also quasi das Retailing hat meine Touroperator-Träume quersubventioniert in dem Sinn. Ich komme ja aus der Reisebranche eigentlich ursprünglich, also nicht gerade der Reisebüro-Lehre. Ich habe eine Lehre gemacht, eine KV gemacht in einem Textilmaschinenbetrieb im St. Galler Rentel. Ja, 2 Jahre nach der Lehre habe ich dann beim Hausmann Reise in Herbruck anfangen. In Herbruck bin ich auch aufgewachsen. Und mit dem Freddy Köppel damals noch. Und dann verschiedene Jobs gehabt, eben unter anderem auch noch beim Peter Bern, bei Peco Tours. Und bei Mitteltour bin ich auch mal noch gewesen, in Winterthur, beim Hans Ricklin. Und dann schlussendlich dann die Reise mal gemacht und dann heimgekommen mit der Idee, das selber mal zu machen.
Dann war die halbjährige Afrika-Reise so ein der Trigger gewesen, oder ein wichtiger Moment in deinem Leben?
Definitiv, ja. Ja, es ist etwas, wo ich immer noch eigentlich ein bisschen davon zehre, wenn ich irgendeine neue Lodge sehe, die in einem Park gebaut worden ist, dann sehe ich, ah ja, das stimmt, das war auch noch eine schöne Ecke gewesen. Oder es gibt immer noch Leute, die ich von dieser Zeit, von dieser Reise her noch kenne und immer noch Kontakt habe, die jetzt in anderen Funktionen immer noch im Tourismus, im Afrikatourismus zu Hause sind. Und das ist eigentlich noch ganz schön.
Bist du denn jetzt mal allein losgezogen, Open-End?
Nein, ja, fast Open-End. Meine Freundin damals und ich sind dann losgezogen. Wir sind auf Namibia geflogen. Südafrika war damals noch ein No-Go gewesen. Also 1991 war das gewesen, die Reise, oder? Und hat eigentlich erst angefangen, die Eröffnung in dem Sinn. Da sind wir durch Namibia, Botswana, Zimbabwe. In Zimbabwe sind wir 2 Monate umgekreist. Das war definitiv ein unglaubliches Highlight gewesen.
Das war damals mal Rhodesia gewesen.
Nein, das war bereits nach dem Krieg gewesen. Damals war es eigentlich besser beieinander als Sambia, wo wir dann nachher drauf sind und dann auf Malawi. Und das eine der schönsten Sachen in Malawi war zum Beispiel einfach, wie wir am See campiert haben und die lokale Bevölkerung am Abend vorbeikam, gefragt hat, ja, was wollen zum Morgenmahl? Da haben sie ein Brötchen gebracht am nächsten Morgen, Tomaten, Bananen und so Sachen, oder Herdöpfel und ein bisschen Gemüse oder so. Und so sind wir 3 Wochen dann schlussendlich dort am See gewesen. Das war wunderschön gewesen.
Ja, wie geht es weiter bei Afrika Design Travel? Du hast mir auch mal dein Alter verraten. Wirst, wenn ich so frage, darf noch viele Jahre machen, hoffentlich? Oder wie sieht das aus? Ist ein Nachfolgethema sogar?
Also, ich sage es mal so. Im Moment habe ich eine sehr gute Geschäftsführerin mit der Petra Buller. Wir haben ein super aufgestelltes Team. Wir haben jetzt ein paar, Anführungszeichen, alte Leute, Senior Travel Designers, wie man es nennt. Und wir haben ein paar Juniors, die jetzt neu kommen, teils vom Fach, teils die wir einschaffen. Und sehr einen guten Mix in diesem Team. Im Moment geht es jetzt mal so weiter und ich tue mich einfach nach und nach ein bisschen zurückziehen und bin ja dank meinem Netzwerk, das ich einfach habe, hier in der Branche oder auch natürlich in Afrika, werde ich für alles, wo man mich braucht, sicher noch rum sein. Ja.
Oder hast du auch private grössere Reisepläne oder sonstige Pläne?
Ja, ich gehe wahnsinnig gerne wandern. Ich mache schon seit ein paar Jahren so Langwanderungen in England zum Beispiel. Und da gibt es sehr, sehr schöne Sachen, die ich noch sehen möchte. Es gibt verschiedene Projekte, wo ich natürlich auch noch meine Gedanken dazu habe. Für Afrika zum Beispiel auch im Bereich von Aktivbiken vor allem. Das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Dann gibt es sonst noch ein paar Projekte, wo man dann irgendwann einmal wird vielleicht etwas davon hören.
Ja, zum Schluss möchte ich dich gerne fragen, gerade auch für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch den Wunsch haben, so eine ähnliche Firma mal zu gründen eines Tages. Ja, verfolgst du ein besonderes Motto oder eine Lebensweisheit oder hast du einen Zaubertrank gehabt?
Zaubertrank wäre schön, manchmal, ja. Vor allem bei diesen Krisen, die man einmal erlebt hat. Nein, eigentlich nicht. Ich bin in einer Grossfamilie aufgewachsen, also mit vier Geschwistern, mit den Eltern. Wir sind 1967 in die Schweiz gekommen. Die ganze Problematik von Einwandererkind war damals ganz eine andere Geschichte gewesen, natürlich. Aber man hat sich müssen irgendwie durchsetzen. Das ist so. Mir ist immer gesagt worden, du musst bescheiden bleiben. Du musst zuerst überlegen, bevor du etwas machst, bevor du etwas sagst. Mein Vater war einfach so. Meine Mutter war dann eher ein bisschen impulsiv. Mein Vater war der ruhige Pol in der Familie. Und das hat mir im späteren Leben sehr, sehr viel gebracht. Zuerst einmal hersitzen und überlegen. Nicht einfach reinschiessen. Und vor allem bescheiden bleiben. Du bist nicht der wichtigste Mensch auf der Erde.
Schöne Worte zum Schluss. Nicht gerade reinschiessen. Vielen Dank, John. Hast du Zeit gehabt, bei uns reinzuschauen? Danke für die Ausführungen.
Gern geschehen. Danke vielmals.
Das war schon der Travel News Tag dieser Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Macht's gut. Ciao zusammen.